glaube, dass, ich sag mal, der ökonomische Nutzen von Frauen und Müttern massiv unterschätzt ist in Deutschland. Und deswegen besteht immer noch mehr Interesse daran, Männer zu holen, die halt mittelmäßige Arbeit machen, anstatt eine Frau zu holen, die halt erstklassige Arbeit macht. Der Unterschied zwischen Müttern und Vätern im Einkommen liegt bei 80%, 70-80% in Deutschland. Spitzenwert in der EU.
Das ist
und Mütter, und das ist aber eigentlich noch das Beste. Es gibt die Motherhood Penalty, die beschreibt, dass Mütter weniger verdienen als kinderlose Frauen. Fair enough, Elternzeit und so weiter. So, jetzt gibt es aber den Fatherhood Bonus.
Ah.
Väter verdienen mehr als kinderlose Männer. Also genau umgedreht. Wie kann das denn sein?
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und wir reden heute über ein Thema und ich weiß genau, naja, fangen wir anders an. Ich drücke mich vielleicht manchmal um das Thema und denke deswegen, dass dann andere sich auch drum drücken, ob das so ist. Da habe ich mir heute jemand eingeladen, die kennt sich damit aus, nämlich von Hause aus. Sie beschäftigt sich mit der finanziellen Selbstbestimmtheit und dem finanziellen Empowerment vorrangig von Frauen. Ich denke mal nicht nur ausschließlich, aber das ist zumindest mal die Zielgruppe, die sie anspricht. Und wenn ihr ihren Namen hört, dann habt ihr vielleicht schon eins ihrer Spiegel-Bestseller-Bücher gelesen. Natascha Wegelin ist zu Gast. Wenn ich den anderen Namen nenne, dann macht's ganz sicherlich bei den ein oder anderen Klingeling. Madame Moneypenny, das ist nämlich der Name, unter dem sie agiert. Und ich bin ganz gespannt, was sie uns zu erzählen hat. Wir gucken heute auf das Thema Female Finance und vor allen Dingen Empowerment. Also das heißt, wie Frauen sich finanziell auch besser aufstellen. Denn dafür ist sie nun mal die Nummer 1 Expertin. Ich freue mich ganz arg, Natascha, dich hier zu begrüßen. Schön, dass du bei Good Work bist.
Ja, hallo, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und also ich räume noch mal ein bisschen auf. Du bist selbst Unternehmerin, du bist Investorin, du bist Gründerin von Madame Moneypenny. Ich bin mal gespannt, wie lange es mir gelingt, nicht Miss Moneypenny. Wie passiert das eigentlich?
Häufig, sehr, sehr, sehr häufig. Und auch das, was du sagtest, so eine Art, sie hat ja einen echten Namen. Das ist mir gerade letztens passiert, da hatte ich einen Fernsehauftritt. Ja,
unverschämt.
Und die Moderatorin war so, ja stimmt, sie hat ja auch einen richtigen Namen.
Ja.
Also ja.
Na, dein richtiger Name wird ja immer bekannter. Du firmierst ja quasi zwar unter Madame Moneypenny, aber als Autorin spätestens bist du ja mit deinem Namen durchaus sehr, sehr sichtbar. Also insofern kann man sich ja wohl mal die Mühe machen, diese beiden Dinge voneinander zu trennen und wieder zusammenzubringen. Natascha, bevor wir da richtig reinsteigen in das Thema, gibt es eine sehr empowernde Frage, nämlich die Frage, wie bist du heute in den Tag gestartet? Das ist unsere einzige Standardfrage hier.
Wie bin ich heute in den Tag gestartet? Tatsächlich relativ müde, muss ich zugeben. Es war ja, wir kommen ja gerade aus der Zeitumstellung, die am Wochenende stattgefunden hat, was mich vorher überhaupt nicht tangiert hat. Aber jetzt mit Kind ist es einfach ein anderes Spiel, ehrlicherweise. Aber nein, abgesehen davon bin ich eigentlich dann doch auch ganz entspannt in den Tag gestartet, ja.
Um das Klischee der erfolgreichen Unternehmerin abzuschließen oder abzurunden, hast du sowas wie ein Morgenritual? Also gibt's sowas?
Nee, das habe ich irgendwann mal über Bord geworfen mit dem Mutterdasein, ehrlicherweise. Also hatte ich, also ne, ich war lange auch so
5 AM Club?
Ich habe es versucht, it's not me. Also ich habe es wirklich versucht, es ging gegen kompletten, also es gab wirklich mal Zeiten, da stand ich um 5 Uhr morgens im Fitnessstudio. Ja, das habe ich auch ein paar Monate tatsächlich durchgezogen. Dann kam Corona und dann ging Fitnessstudio sowieso nicht mehr und dann bin ich nach draußen quasi gewechselt auf den Sportplatz und so. Aber ja, die Zeiten gab es auch mal.
Es gibt ja, und da liegt ja durchaus eine Verbindung zu dem, was du machst, so ein Denken in Rezepten, dass Menschen auf die Idee kommen, nur weil sie etwas prozesshaft nachturnen, was vielleicht andere erfolgreiche Menschen machen, würde ihnen genau das gelingen. Du nickst schon und grinst ein bisschen. Wie überzeugt bist du davon?
Naja, ist, glaube ich, ein bisschen die Frage nach Korrelation und Kausalität, ne? Nur weil ich morgens um 5 Uhr im Fitnessstudio bin und irgendwie, keine Ahnung, Oprah Winfrey das auch macht oder nicht, keine Ahnung, heißt das natürlich nicht, dass ich jetzt genauso erfolgreich werde. Und trotzdem glaube ich schon, dass, und das merke ich bei mir eigentlich auch immer, dass so gewisse Routinen irgendwie auch gut tun, ne? Also wenn man nicht so jeden Tag von neu irgendwie starten muss oder auch Sport mit unterzubringen, sondern wenn man da einfach feste Termine hat, feste Routinen hat, und ehrlicherweise sind es ja auch eigentlich immer wieder die gleichen Sachen, die dann erfolgreiche Menschen irgendwie auch tun, ne? Die haben so ein bisschen einfach ihren Kram auf der Kette, die sind organisiert, achten auf sich, machen Sport, haben einen gepflegten Terminkalender und so weiter. Dann kann man es natürlich total auf die Spitze treiben. Das kann dann, glaube ich, jeder für sich selber so ausklamüsern, aber es gehört natürlich ein bisschen was dann noch mehr dazu, will ich damit sagen.
Genau,
aber trotzdem
genau.
Schafft es, glaube ich, einen sehr, sehr guten Rahmen, ne? Also, ja.
Ich glaube auch, das ist ja immer wieder, diese Routinen entlasten uns ja von der Qual, ständige Entscheidungen zu treffen.
Ganz
und das
genau.
Das kann ja schon ganz smart sein. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, liebe Natascha, dass die allermeisten dich kennen. Wenn nicht, können sie das hier an der Stelle mal nachholen. Wir haben es ein bisschen schon gesagt, du hast eine Plattform, die sich ebenso nennt, Madame Moneypenny, mittlerweile auch wirklich ein richtig profundes Unternehmen. Wie viele Mitarbeitende hast du mittlerweile?
Aktuell müssen es so 32 sein, ja.
Wow, also schon, das ist schon nicht mehr einfach nur ein Blog, wie es mal gestartet ist. Zu deinem Weg kommen wir nachher später nochmal. Aber ich würde jetzt erstmal, damit man verstehen, vielleicht in ein paar Sätzen, wer wendet sich mit welcher Frage an euch?
Genau, also wir richten uns speziell an Frauen. Das kommt so auch mal aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich damals dachte, okay, ist alles von Männern für Männern, wie halt quasi die Welt nun mal funktioniert leider. Genau, und ich habe damals selber sozusagen Safe Space gesucht und nicht gefunden, mich mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen. Deswegen habe ich gesagt, okay, mache ich, aber dann auch nur für Frauen. Und wir, oder wer kommt zu uns? Ich sage es mal so, die typische Frau von nebenan, ne? Das ist jetzt nicht die, und da gibt's, glaube ich, dann immer Missverständnis, das sind jetzt nicht die Top-CEOs oder so, die jetzt irgendwie noch sich überlegen, wie verdoppel ich jetzt mein Geld über Nacht in Krypto, um irgendwie den zweiten Privatjet oder so, sondern bei uns geht's wirklich darum, die Frauen, die Kontrolle über ihr Geld haben möchten oder auch zurückhaben möchten. Wir haben unser Einstiegsprogramm Finance First, das richtet sich eben genau an diese Frauen, dieses Gefühl, also es kommt eigentlich genug Geld rein, aber irgendwie bleibt nichts hängen. So, ne? Ich erreiche meine Sparziele, vielleicht, wahrscheinlich habe ich gar keine, muss vielleicht, mein Kontostand stagniert oder ich muss sogar, haben wir auch oft den Fall, ich überweise was auf ein Sparkonto, weil ich mir vornehme, 200 Euro zu sparen und dann, ja, so 5 Tage vor Ende des Monats buche ich es wieder zurück, um es dann doch auszugeben. Das ist so die eine Kategorie, ne? So erstmal, ich sag mal, die Grundlagen des Umgangs mit Geld. Wie funktioniert Geld eigentlich, ne? Wie gehe ich damit um? Wie habe ich es auch in der Kindheit gelernt? Damit beschäftigen wir uns auch sehr viel. Und dann eben auch, und es ist wahrscheinlich so der Hauptteil der Frauen, die sagen jetzt, ich möchte mein Geld anlegen, ne? Ich möchte Vermögen aufbauen oder ich muss auch ein Vermögen aufbauen, weil ich weiß, dass ich höchstwahrscheinlich eine Rentenlücke habe. Und das trifft für die allermeisten Frauen in Deutschland leider ja zu, eine Rentenlücke zu haben. Und dann geht es darum, das eigene Finanzsystem sozusagen so aufzubauen, den eigenen Vermögensaufbau so zu strukturieren, diese Rentenlücke halt zu schließen. Und dann kommen auch noch ein paar, die sagen, ja, Rentenlücke, bin ich jetzt irgendwie so on track? ETFs und so weiter habe ich, also was gibt es denn noch? Ne? Und die dann in Immobilien eintauchen wollen, in Krypto, in vielleicht nochmal auch das Thema Vermögen sichern, Vermögen abzusichern, wie soll ich Geld für meine Kinder anlegen und so weiter. Aber ich glaube, das sind, ich sage es mal so, ganz normale Probleme von Frauen, die eigentlich jede in irgendeiner Schattierung hat, ne?
Genau, also es gibt da so wahrscheinlich Stufen, hört sich nach so einem Art gestuften Modell an, also dass man sagt, es gibt erstmal so wirklich das, was jede von uns betrifft. Und ich stelle mir die Frage, wir kommen tatsächlich, also ich mache nochmal ein bisschen kleinen Cliffhanger zu deiner persönlichen Geschichte, aber vielleicht mal einstiegs, warum braucht es unbedingt diesen Female-Anstrich? Du hast es schon ein bisschen adressiert, weil wir reden so viel über Diversity, über Quoten, über Sichtbarkeit.
Ja.
Warum auch bei dem Thema Finanzen? Ist das noch ein richtig blinder Fleck oder machen wir den größer, als er ist?
Nee, ist ein total blinder Fleck, glaube ich schon. Also einmal, klar, oft kommt die Kritik, naja, die Aktie ist ja die gleiche, egal ob jetzt Männer oder Frauen investieren, der ETF ist ja der gleiche. Ja, auf jeden Fall, klar. Aber der Weg dahin ist ein anderer. Ne? Also erstmal haben Frauen nochmal eine andere Notwendigkeit und Dringlichkeit. Altersarmut in Deutschland ist weiblich immer noch. Ja? Mhm. Also einem Großteil der Frauen blüht eine Rente um die 1000 Euro. Viel höher ist die durchschnittliche Rente in Deutschland übrigens auch nicht für Frauen. Für Männer auch gar nicht so viel höher. Also schon noch ein ganzes Stückchen. Mhm. Aber da reden wir über 1200 Euro, ne? Plus, minus. Das ist halt einfach ziemlich wenig Geld, so, ne? Was da von der gesetzlichen Rente, obwohl da ist sogar schon alles mit drin, gesetzliche Rente und so weiter. Auch private Vorsorge ist jetzt so der Durchschnitt. Und mit 1200 Euro, wer kommt damit aus, ne? Inflation ist ja noch gar nicht mit drin und alles. Und ich muss ja auch noch versteuern und Krankenversicherung. Also es ist natürlich einfach viel, viel zu wenig. Und da ist die Dringlichkeit, die Notwendigkeit für Frauen erstmal nochmal höher, sich damit zu beschäftigen. Und der zweite Punkt, warum braucht es diesen Female-Ansatz, hatte ich schon gesagt, weil der Weg dahin einfach ein ganz anderer ist. Frauen und Männer sind so unterschiedlich sozialisiert, was Macht angeht, was Erfolg angeht, was Geld angeht. Finanzen sind Männersache, macht mein Mann, hat mein Papa immer gemacht. Ne, dieses typische Rollenbild, was uns ja auch sozusagen eingetrichtert wird oder was wir auch sehen bei unseren Eltern. Mädchen lernen, also eigentlich lernt keiner den Umgang mit Geld richtig, aber Jungs wird es dann noch eher, ich sag mal, zugeschoben oder auch zugetraut, was ich übrigens auch nicht fair finde, rein aufgrund von Geschlechter zu sagen, okay, du bist der Mann, du machst jetzt die Finanzen, die haben ja auch keinen Plan. Ne? Das ist ja das Interessante, wenn die Frauen dann investieren, investieren die auch besser als Männer, kriegen jährlich eine höhere Rendite raus. Das heißt, eigentlich sind wir dafür prädestiniert, sozusagen. Also wir bringen schon ganz viele Dinge mit. Mhm. Frauen sind nämlich an der Börse erstaunlich unemotional im Gegensatz zu Männern. Ja, also das in Anführungsstrichen emotionale Geschlecht, ja, was man ja eh schon zu Diskussionen stellen kann, ist an der Börse also sozusagen nochmal verdrehter. Und ja, also ein Großteil unserer Arbeit, die wir halt auch wirklich machen, auch in unserem Programm, ist Mindset-Arbeit, Glaubenssätze auflösen, diese ganzen Prägungen, dieses Angepasstsein, was Mädchen und Frauen nun mal, was ja auch ein Stück weit verlangt wird, ne? Das sozusagen erstmal rauszukriegen und deswegen dieses Self-Empowerment, da liegt wirklich, das ist jetzt nicht ein Schlagwort oder so, das ist eigentlich der Kern dessen, was wir machen. Ne? Die Frauen sozusagen rauszuholen, auch aus Abhängigkeiten in der Partnerschaft. Ne? Denen zu sagen, so, ey, das ist dein Geld. So, du hast aber auch die Verantwortung dafür. Also jetzt mach was draus. Und das ist sehr, sehr viel Arbeit sozusagen fast schon an der psychologischen Basis.
Ja, total.
Wenn man so will. Also da rollen auch oft mal die Tränchen in unseren Calls und so weiter. Das steckt einfach... Ja, die Voraussetzungen sind einfach komplett andere. Und bis eine Frau mal bei uns landet in dem Programm und bis eine Frau mal einen Aktiensparplan hat, was da für Arbeit reingeflossen ist, raus aus der Selbstmanipulation, raus aus irgendwelchen Abhängigkeiten, aus Erwartungen von der Gesellschaft, Familie, Umfeld. Da hat ein Mann ja, diesen Kampf müssen Männer halt nicht kämpfen. Hm. Und deswegen setzen wir so weit vorne an.
Hm. Also wenn man dir so zuhört, denkt man, wir reden hier 1970, aber es ist ja wirklich offensichtlich, dass das, was wir vielleicht mal so in die Stereotypschublade stecken, ein Stück weit einfach Realität immer noch ist. Wie schambehaftet ist das Thema?
Enorm. Aber für Frauen ist ja alles schambehaftet. Ah. Alles, was mit Geld und Macht zu tun hat, ist für Frauen schambehaftet. Und Geld ganz enorm. Ne? Also ich sag mal, Frauen können ja eh schon wenig, also wir sind zu alt, zu jung, zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, ne? Zu laut, zu leise. Das ist ja so, was dürfen wir denn
kleiner
sein?
Kleiner Korridor, oder?
Sehr, sehr kleiner Korridor, in dem man sich bewegt. Also man kann sich natürlich auch versuchen, frei zu machen von diesen Erwartungen. Aber ja, genau, so das Thema Geld ist unheimlich schambehaftet, weil auch da, also Frauen schämen sich eigentlich für alles beim Thema Geld. Ich habe zu viel, ich habe zu wenig, ich weiß zu viel, ich weiß zu wenig, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe nicht genug Erfahrung. Also das ist so, aber es macht ja auch total Sinn irgendwie, ja, in den patriarchalen Strukturen, in denen wir leben, weil Geld ist gleich Macht. Ja, und es gibt kein Interesse. Ich habe auch in meinem Buch schreibe ich irgendwo den Satz so, das Patriarchat hat kein Interesse an finanziell selbstbestimmten Frauen, weil die müssen zu Hause bleiben und die Care-Arbeit verrichten, damit der Mann, der Ernährer der Familie arbeiten gehen kann. Ne?
Der Laden so läuft, wie er aus Sinne vieler Männer laufen soll. Ja.
Ganz genau. Ne? Und deswegen, es ist ja auch... Das eine ist so das Individuum, ne? So meine Glaubenssätze, mit denen ich komme, meine Prägung, mit denen ich sozusagen komme. Das andere ist aber auch die Strukturen und das System, was mir aufgedrückt wird. Fängt an beim Ehegattensplitting. Ja, steht jetzt glücklicherweise zur Diskussion aktuell. Mal schauen, was sich da so tut. Aber das habe ich auch in einem Buch aufgeschlüsselt. Also Frauen verdienen weniger, Frauen bekommen weniger Boni, Frauen sind weniger in Führungspositionen vertreten in Deutschland. Deutschland ist ja, glaube ich, übrigens immer noch Spitzenreiter, also negativer Spitzenreiter. Die Einkommenslücke zwischen Männern und zwischen Müttern und Vätern ist in europaweit, in Deutschland am größten. Frauen bekommen schlechtere Kreditrahmen. Wir müssen mehr Zinsen für den gleichen Kredit bezahlen. Wir bekommen weniger Investment. Also einmal weniger Euro-Investment, falls wir eins bekommen. Aber dass überhaupt Frauenteams ein Investment bekommen, ich glaube, reine Frauenteams, nach, glaube ich, ist jetzt nochmal auf unter 1% des gesamten Startup-Investments-Volumen geht an reine Frauenteams.
Also das heißt, es gehen sowieso schon viel weniger an die Startlinie, das muss man ja auch sagen.
Ja, absolut.
Die sich überhaupt, und von den wenigeren werden aber auch noch tatsächlich weniger dann mit dem Investment ausgestattet.
Total. Ja. Und man kann sich auch die Frage stellen, warum gehen die denn weniger an die Startlinie überhaupt? Ne? Und dann kann man sagen, ja, nicht mutig genug, aber auf der anderen Seite, ja, ich meine, wie frauenfreundlich ist die Startup-Szene? I don't know. Also,
müsste ja eigentlich, also ich meine, schöne Grüße gehen raus an Verena Pauster, die ist ja nun mal Vorsitzende im Startup-Verband. Also eigentlich läuft daher eine ganze Menge in die Richtung.
Total, es läuft viel.
Und ich glaube, wir kommen heute noch ein paar Mal auch an dem Thema vorbei. Wie viel ist Struktur, System und wie viel ist dem Individuum, was soll man sagen, anzukreiden, das nicht, aber wie viel Verantwortung liegt auf den Schultern oder auf jenen Schultern und was können wir jeweils so für Hebel ansetzen? Vielleicht mal so ein paar typische Glaubenssätze, damit wir das hier so ein bisschen plakativ machen. Was sind Glaubenssätze von Frauen ganz konkret, die dir oder euch in eurer Arbeit immer wieder begegnen? Also so die Evergreens der inneren Wahrheiten, die immer wieder auftauchen.
Also ganz klar, Spitzenreiter, Finanzen sind Männersache. Ich kann das sowieso nicht. Also irgendeine Form von, ich bin zu blöd dafür. Ich kann Mathe nicht, ich war nie gut mit Zahlen, ne? So das alles. Dann, was wir auch recht häufig erleben, sind sozusagen Impulskäufe. Ne? Geld ist da, um mich zu belohnen. Ne? Dann sind wir dann beim Ausgabeverhalten. Sowas wie das letzte Hemd hat keine Taschen. Ne? Was lohnt es sich zu sparen? Warum muss ich was hinterherlassen? Kannst du ja sowieso nicht mitnehmen. Und alles so in dem Bereich die bösen Reichen. Ne? Also alle Reichen sind geizig, Geld ist böse. Ja, wer viel Geld hat, ist dann nur durch unlautere Mittel reich geworden. Also so ganz so ein reichen Bashing. Ich denke, das sind so die Kategorien. Also meistens irgendwas mit Geld an sich. Geld ist böse, die Reichen sind böse und natürlich auch ganz viel, was mit der Person an sich zu tun hat. Ne? Ich kann das nicht, bin zu doof, bin dafür nicht gut genug. So eine Art brauche ich gar nicht erst versuchen. Und da haben wir tatsächlich in unseren Programmen eine Übung, wo wir den Frauen 99 Glaubenssätze eben genau dieser Art vorlegen und dann gehen die nach und nach durch. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Kundin von uns, die hatte 54 von diesen limitierenden Glaubenssätzen. 54.
Also mehr als die Hälfte. Wahnsinn.
Und da sind ja nur, wir zählen ja nur 100 auf. Also, ne? Also ja, da sieht man, wie tief das dann auch sitzt.
Das sitzt tief, ja. Was ist so ein Average Rate? Also so, das war jetzt 54 Spitzenrate.
Ja, das ist schon enorm. Also das habe ich noch nie gehört. Also die meisten, ne, dadurch, dass es ja auch, man kann sie ja dann auch clustern. Aber ich würde mal sagen, die meisten gehen dann vielleicht mit so 10 bis 15 raus. Aber auch da, ne, wenn das richtig hart, wenn das richtig tief sitzt, ne, wenn es sich anfühlt wie ein Fakt, da reichen ja auch 2, 3. Alle Reichen sind geizig. Punkt. Ja, natürlich sind alle Reichen geizig. Ich kenne nur reiche, geizige Leute so, ne?
Und unsympathisch.
Ist unsympathisch.
Hartherzig.
Auch, ne? Also erfolgreiche Frauen wirken ja auch unsympathisch. Ja. Ne? Von der Gesellschaft. Ne? Also da so viel zu machen, kann halt so wenig richtig machen. Man muss sich davon lösen, ja.
Das finde ich total spannend, was du sagst. Im Grunde reichen schon 2 oder 3 von diesen Sätzen, wenn die so richtig tief innerlich verankert sind, wenn das wirklich innere Wahrheiten sind. Ja, wie sollten wir die dann überwinden? Vielleicht nochmal, damit wir es so auch einschätzen können, sind es eher angestellte Frauen, die zu euch kommen? Sind das eher selbstständige Unternehmerinnen? Wie verhält sich das etwa?
Ja, also es ist ziemlich bunt. Ich würde sagen, angestellt zu selbstständig wahrscheinlich so 70-30, also schon mehr Angestellte als Selbstständige. Wobei es sehr interessant ist, wenn die bei uns aus dem Programm rauskommen, sind viele danach auch dann selbstständig.
Also, witzig.
Also meistens nicht direkt von 0 auf 100, aber man muss schon sagen, dadurch, dass wir wirklich uns die harten individuellen Zahlen anschauen, ne, die Rentenlücke. Und wenn da steht, okay, um deine Rentenlücke zu schließen, musst du ab heute 800 Euro sparen, verdienst aber nur 2,5, ja, und die sind schon irgendwie, gehen schon rein raus. Das ist bei vielen, also erstmal ein Schockmoment. Bei vielen ist die Sparrate utopisch. Nicht bei allen, aber bei manchen. Und das ist schon so ein Schockmoment, dass sie denken, boah Gott, ja. Aber auch ein, ich sag mal, Moment der Erhellung und Klarheit, weil die nächste Frage ist ja dann, okay, wie kann ich irgendwie da hinkommen? Ja, wenn es jetzt nicht möglich ist, heißt ja nicht, dass es nicht vielleicht in 5 Jahren möglich ist. Und für viele ist das der Anstoß, Gehalt zu verhandeln. Vielleicht den Job zu wechseln oder die Arbeitsstelle zu wechseln in eine andere Firma, um da vielleicht ein besseres Gehalt zu bekommen und oder sich mit einem Side-Hustle vielleicht auch noch nebenbei selbstständig zu machen. Also das macht auch ganz viel auf im Kopf so an Möglichkeiten.
Ja, die Not, der Druck ein Stück weit auch.
Total, absolut.
Ja. Was sind typische Alterskohorten, die bei euch aufschlagen? Sind es eher jüngere Frauen mittleren Alters oder kommen auch durchaus die, ich sag jetzt mal Stefanie, Susannes mit 55 zu euch?
Ja, auch. Also meistens geht es so ab Mitte 30 los. Mhm. Ne, weil wir schon auch sagen, also das ist unserer Erfahrung nach so ein Alter, da habe ich schon mal Geld für. Man braucht ja auch logischerweise, wenn ich was investieren will, muss ich auch erstmal was haben
irgendwas
oder
haben,
auch was verdienen
ja.
und so. Ne? Und vielleicht haben die dann verschiedene Lebensbereiche auch schon geregelt, vielleicht Partnerschaft oder Kinder oder so, keine Ahnung. Und dann merken sie, ach okay, jetzt liegt hier vielleicht 20.000 Euro auf dem Konto oder so, was kann ich denn damit machen? Das ist oft so ein Aufhänger, aber auch, du hast gerade angesprochen, auch viel so Ende 40, Anfang 50, wenn dann die Scheidung ins Haus steht. Mhm. Also es ist ein ganz großer Anlass sozusagen, sowohl ich befinde mich gerade in der Scheidung oder kurz danach oder so, weil viele dann erst merken, wie abhängig sie eigentlich die ganze Zeit waren vom Partner. Oder auch gerne Scheidungsvorbereitung. Zu wissen, ich möchte mich gerne trennen, aktuell kann ich es vielleicht nicht oder ich bin mir nicht sicher, ob ich es finanziell, ne, wie ich das stemmen kann, was ein gutes Timing wäre und so. Und die kommen dann sozusagen zur Scheidungsvorbereitung zu uns ins Programm, um sich selber erstmal aufzustellen und dann die Scheidung dann zu vollziehen.
Okay, ja. Also gibt es so, kann man sagen, fast so wie so ein Lifecycle, wo diese Finanzthemen auch in dem weiblichen Leben, Erwerbsleben deutlich eine Rolle spielen. Wie ist es so rund um, ich gründe eine Familie? Ich meine, da ist man ja sowieso mehr als eingebunden an vielen Stellen. Ist da überhaupt noch Raum und Platz, auch wenn es logischerweise vernünftig wäre, aber ist da so viel Raum, sich dann damit zu beschäftigen?
Ja, also wir haben auch recht viele Schwangeren dann, die sagen, jetzt nochmal die letzte
Chance.
Konzentrationszeit sozusagen zu nutzen. Also wie gesagt, es geht wirklich durch alle Lebensphasen durch bei uns und jeder hat so einen eigenen Anlass irgendwie. Ne? Und manche sind da auch sehr vorausschauend und sagen, nö, ich habe jetzt eigentlich gar kein Problem, aber ich möchte auch keins haben. Ne? Und ich möchte mich jetzt schon mal so gut aufstellen. Und also, dass wir eine Rentenlücke haben, das ist, glaube ich, mittlerweile zu den meisten Frauen mal durchgedrungen.
So,
ne? Genau, hat sich rumgesprochen. Und da geht es dann halt darum, diese Dringlichkeit für sich selber zu erzeugen, ne? So es jetzt zu machen und nicht erst in 10 Jahren, weil es ist in 10 Jahren ist immer noch besser als in 20 Jahren, aber wir reden da von Vermögensunterschieden von mehreren Hunderttausenden von Euro, die halt zwischen ich habe noch 10 Jahre und ich habe noch 20 Jahre bis zur Rente liegen.
Mhm. Okay. Also, Alarmglöckchen ist angestellt. Drehen wir es mal positiv rum. Woran erkennt man denn eine Frau, so nennen wir es ruhig mal Frau, weil darüber reden wir heute vorrangig, die finanziell selbstbestimmt ist? Also jetzt nicht nur am Kontostand mutmaßlich, sondern wenn du jetzt mal so eine Persona malen solltest, von einer weiblichen Person, die in der Hinsicht gut aufgestellt ist. Also nicht perfekt, sondern einfach, dass wir so ein Bild haben. Wie geht die durchs Leben?
Also ich würde mal sagen, schöne Frage übrigens, ich würde mal sagen, eine gut aufgestellte, also finanziell gut aufgestellte Frau, systematisch meine ich jetzt, die, also wenn sie in einer Partnerschaft ist, haben die ein ganz klares Kontenmodell, für das sie sich entschieden haben. Wir plädieren immer ganz gerne für das Dreikontenmodell. Es gibt ein gemeinsames Konto und dann zwei individuelle Konten, dass jeder sein eigenes Konto hat, jeder damit machen kann, was er will, jeder auch seine Altersvorsorge damit betreibt. Dann gibt es einen Ehevertrag idealerweise oder auch einen Partnerschaftsvertrag. Man muss nicht verheiratet sein, um Verträge schließen zu können miteinander.
Auch nochmal ein guter Hinweis, ja?
Ja, also super, super wichtig. Und damit meine ich nicht das Standard-Pamphlet, sondern wirklich, darin sind Ausgleichszahlungen geregelt, darin ist geregelt, wer geht wann, wie lange in Elternzeit. Man kann ja auch dann immer noch davon abweichen, ja, aber trotzdem, dass es da Regelungen gibt, wer zahlt welchen Ausgleich an wen, ne, wenn jemand in der Elternzeit war oder danach Teilzeit arbeitet und so weiter. Also welchen finanziellen Ausgleich gibt es für meine Care-Arbeit, so, Punkt. Und auch über die Ehe dann auch drüber hinaus. Ne? Also die gemeinsamen Kinder bleiben die gemeinsamen Kinder auch nach der Scheidung und irgendjemand muss mit denen zum Kinderarzt fahren. Ja, irgendjemand muss die Care-Arbeit auch dann übernehmen. Also das heißt, das gehört alles in einen Ehevertrag. Dann hat diese Person, ich bin jetzt so gedanklich bei Verträgen, ne? Rentenversicherungsverträgen und so weiter. Das ist natürlich individuell, aber die Person weiß, was sie hat und auch warum. Und dann ist da idealerweise kein Riester-Vertrag mit drin mit 20% Kosten und auch keine private Rentenversicherung mit 18.000 Euro Kosten, wie es bei mir war, sondern wirklich Verträge. Also Versicherungsverträge sind schon gut und wichtig, aber die sollen natürlich einfach passen, und zwar zu mir passen, nicht zum Berater, der mir die verkauft. Genau, und dann gibt es bei dieser Person auf jeden Fall einen automatisierten Sparplan. Und damit meine ich jetzt einmal einen ETF-Sparplan, ne, aufgebaut auf einem guten Portfolio, anhand meiner Risikobereitschaft und so weiter. Und aber auch ein System, ja, zu wissen, okay, 500 Euro pro Monat ist immer meine Sparrate, die gehen automatisch, gehen die von meinem Girokonto ab, kommen da direkt rein in den ETF-Sparplan. Basierend auf Rentenlücke, also die 500 Euro sind nicht aus der Luft gegriffen, sondern die hat sie sich, vielleicht sind es auch 525 Euro oder so, ja. Das muss man schon rückwärts rechnen, wie viel es denn dann ist. Ich sehe viel zu viele Frauen, die sagen, ja, ich bin ja abgesichert, ich mache ja 150 Euro in hier so einen Sparplan, das reicht halt vorne und hinten natürlich, also für niemanden reichen 150 Euro. Genau, und zum Thema Mindset würde ich sagen, also ich glaube, beim Thema Mindset ist man halt nie fertig. Das ist auch so das Schöne in der Persönlichkeitsentwicklung, aber...
Bist du selbst fertig,
Natascha? Nein. Es ist ja auch, das Leben spielt ja auch immer wieder Neues rein, ne? Also dann kommt ein neuer Job, dann kommt eine neue Firma, dann kommt ein Kind, dann kommt ein anderer Partner. Also ne, es ist ja Erbe und so weiter. Man hat ja immer wieder andere Themen. Aber ich glaube, der Schlüssel liegt nicht da drin, alles schon zu wissen, sondern handlungsfähig zu sein und auch vom Mindset her handlungsfähig zu sein. Ne? Alleine zu wissen, es gibt Glaubenssätze, ich habe Glaubenssätze, das mal zu reflektieren, vielleicht auch, was ist bei mir in der Kindheit passiert und warum, also sich selber zu verstehen, das ist, glaube ich, so der Schlüssel, weil erst dann kann man es ja sozusagen ändern. Und ich würde auch sagen, diese Person hat nicht nur Finanzwissen, sondern eine wirklich Finanzkompetenz. Ne? Mhm. Und also man kann wissen, was ein ETF ist, das heißt aber noch lange nicht, dass man einen guten ETF-Sparplan hat, der gesamtheitlich eingebettet ist. So, ne? Und vielleicht noch ein letzter Punkt, Humankapital, dass dieser Person bewusst ist und dass sie das auch aktiv praktiziert, in sich selber zu investieren, weil das ist immer noch das beste Asset, was wir haben. Damit meine ich Gesundheit, damit meine ich Wissen, damit meine ich auch ins Netzwerk zu investieren, vielleicht gerade auch weibliche Netzwerke. Ja, und dann ist man schon, das trifft schon auf die wenigsten zu, aber das
wollte
ist
ich gerade sagen, dann hat man, wer hat da schon alle Boxen getickt? Ich bin mal durchgegangen, genau. Habe gedacht, oh, ob ich durch das Natascha-Screening durchkriege, ich glaube nicht.
So hat jeder seine eigenen Baustellen, aber darauf bauen wir ja sozusagen unsere Programme dann auch auf. Also das ist sozusagen der Best Case, den wir quasi kreieren wollen. Mhm,
das ist die Idealpersona.
Genau.
Ja. Ich glaube, wir gehen mal rüber in die Arbeitskultur, weil da gibt es ja einen Zusammenhang, also der ist ja relativ augenfällig auch. Also ich glaube irgendwie, man spricht so von 75% der Frauen zwischen 35 und 50 droht Altersarmut, und ob es dann 80 sind oder 73, ist egal. Also ein sehr, sehr großer Teil, vielleicht sind sogar noch mehr. Wie viel wird auch vielleicht in den Unternehmen verschlafen? Weil wir haben jetzt sehr viel über die Eigenverantwortung gesprochen, die sicherlich ein großer Anteil ist. Und wir kommen ja auch gesellschaftlich, sagen wir mal, aus einer Prägung, wo uns suggeriert wurde, wir sind eine soziale Marktwirtschaft, für dich gibt es auch Sicherungssysteme, das ist ja nun mal unser Verständnis. Das heißt aber nicht, dass wir keine Eigenverantwortung haben, und ich glaube, an der Schraube wird ja in den letzten Jahren auch kommunikativ immer ein bisschen mehr gedreht. Gehen wir aber mal zurück in die Unternehmen. Wie viel verschlafen vielleicht auch die Unternehmen selbst, oder wo siehst du da die Verantwortung?
Ja, ich sehe da auch eine große Verantwortung, ne? Also ich glaube, einer der größten Hebel ist die Elternzeit. Ne? Also auch als ich für das Buch recherchiert habe und mir das so überlegt habe, ist mir so der Gedanke gekommen, also eigentlich gibt es im Arbeitsumfeld echte Gleichberechtigung erst dann, wenn die Frau nicht mehr als größeres ökonomisches Risiko gesehen wird als der Mann.
Und das ist immer noch Stand heute so.
Und das ist immer noch so, ne? Also eine Angestellte von mir, die war lange Zeit auch in einer Managementposition in der Medizin und so weiter, und die hat mal diese Geschichte erzählt. Es wurde eine Position, sollte neu besetzt werden, und sie war auch dafür verantwortlich, sie war in der Personalabteilung da. Dann hatten sie zur Auswahl einen Mann und eine Frau, beide gleich qualifiziert. Auch Gehaltsvorstellung, alles gut, alles sehr, sehr ähnlich. Und sie hat sich sozusagen dafür ausgesprochen, die Frau halt zu nehmen. Und dann sagte ihr Chef wiederum aber, ja, was will die denn haben, so gehaltstechnisch? Und es war vollkommen im Rahmen. Also auch mal eine Frau, die sozusagen ihren Preis kennt und den auch kommuniziert. Und dann sagte der Original, ah, na, für den Preis kriege ich ja auch einen Mann. Und hat dann den Mann genommen. Ne? Also was steckt da alles drin? Da steckt die Erwartung drin, dass die Frau günstiger sein muss.
Das ist schon eingepreist. Also der Gender Pay Gap.
Es ist eingepreist. Die wollen, die Frauen kriege ich günstiger. Und dann noch Elternzeit und so weiter. Ne? Also wenn bei uns zum Beispiel, also die Frau ist leider immer noch das größere ökonomische Risiko. Aber warum? Weil es so selbstverständlich ist, dass die Frau 2 Jahre in Elternzeit geht und der Mann 8 Wochen, wenn es hochkommt. Ne? Und das ist ein kulturelles Problem in Unternehmen. Ganz, ganz klar. In Deutschland, in Skandinavien ist das jetzt zum Beispiel überhaupt nicht der Fall. Ne? Und da so drippelt's dann, glaube ich, runter. Ne?
Mit total. Diesen Trickle-Down gibt es auf jeden Fall.
Voll, ja.
Ich frage mich sowieso, ob wir das nicht irgendwie umfirmieren müssten. Also es gibt sicherlich ein Gender Pay Gap, aber was ja noch größer ist, ist ja der Mother Pay Gap. Also ich sag mal, in dem Moment, wo Frauen einfach Mutter werden, dann klafft's ja richtig auseinander, oder?
Der Unterschied zwischen Müttern und Vätern im Einkommen liegt bei 80%, 70-80% in Deutschland. Spitzenwert in der EU.
Das ist echt.
Und Mütter, das ist aber eigentlich noch das Beste. Es gibt die Motherhood Penalty, die beschreibt, dass Mütter weniger verdienen als kinderlose Frauen. Fair enough, Elternzeit und so weiter. So, jetzt gibt es aber den Fatherhood Bonus.
Ah.
Väter verdienen mehr als kinderlose Männer.
Weil,
also genau umgedreht.
Ja, genau.
Wie kann das denn sein?
Stabiles Umfeld schon mal her.
Frau hat den Rücken frei, genau. Ne? Ach, der ist jetzt Vater, der gehört ein bisschen mehr. Ne? Also es ist wirklich, wirklich verrückt. Also ich habe das gelesen, dass es kann jetzt nicht euer Ernst sein. Und ich glaube davon, wie gesagt, Ehegattensplitting und so weiter, das ist, es ist einfach enorm. Und auch dieses Thema, was du auch von angesprochen hattest, so individuelle, ich sag mal, Verantwortung versus Struktur, ne? Auch Gehaltsverhandlungen. Klar, sagt meine Frau immer, ja, müsst besser euer Gehalt verhandeln und so weiter. Bei mir war noch nie ein Mann, der vernünftig sein Gehalt verhandelt hat, ganz ehrlich. Ne? Also, sorry mal, ja.
Das ist nämlich auch vielleicht so ein Glaubenssatz, Frauen sind die schlechteren Verhandler. Da hätte ich nämlich auch tatsächlich die Frage, ist das so?
da bin ich jetzt keine Expertin, aber würde ich jetzt nicht, also ja, man kann schon, ich sag mal, in Klischee sprechen und sagen, die Frauen trauen sich generell weniger zu. Das sieht man auch im Bereich Finanzen. Frauen trauen sich das Thema Finanzen einfach de facto weniger zu. Ne? Und Gehalt und so und Sichtbarkeit und für sich einstehen und Selbstwert und so, das ist sicherlich, spielt da auch eine Rolle. Aber ich kann ja auch als Unternehmen vielleicht aktiv auf die Leute zugehen und sagen, hey, ich glaube, du hast mir eine Gehaltserhöhung verdient oder so, oder aktiven Bonus oder es gibt ja, manchmal gibt es dann immer mal wieder so kleinere Geschichten, die ich dann so, das ist jetzt so anekdotisch, ne, dass dann in Zoom-Interviews, wenn dann die Frau das Gehalt sagt, dass dann eine quasi Personalerin auf der anderen Seite in den Chat schreibt, an diese Frau in den Chat schreibt so, pack nochmal 20.000 drauf oder so, ne? Also wirklich so dieses Empowerment unter, also dieses,
wie sagt man, Sisterhood.
Genau, dieses Sisterhood, ne? Untereinander. Und gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, ohne die Männer funktioniert es ja auch nicht, weil die sind in ihren Machtpositionen und die wollen die wahrscheinlich auch nicht abgeben, so, ne? Fair enough, aber trotzdem ist es, glaube ich, schon ein großes Vorhaben, da die Strukturen in Deutschland in den Unternehmen zu lockern. Man sieht jetzt in den USA, die Mitarbeitenden werden jetzt wieder zurück ins Office beordert. Ne? Homeoffice ist irgendwie over. Naja, das beschneidet aber gerade auch Frauen und speziell auch Mütter enorm in ihrem Alltag. Ja, es ist ein Unterschied, ob ich eine Stunde ins Büro pendeln muss oder halt nicht, ne? Morgens und abends und ein Kind zur Kita bringen und wieder abholen und so weiter. Das ist einfach, und man sieht da schon auch in den USA die Zahlen, dass da weniger Frauen erwerbstätig sind. Das ist einmal mager, eine ganze Magerbewegung.
Ja, klar.
Und aber auch der Fakt, dass die Flexibilität gerade wieder flöten geht. Und das sind so Dinge, die kann ein Unternehmen durchaus selber, man kann ja vielleicht auch Ausnahmen machen, ne? Und sagen, hey, die Mütter können irgendwie schon, also können schon zu Hause bleiben oder 3 von 5 Tagen oder so, ne? Und das ist dann so, das muss halt dann aber von oben kommen. Das ist nicht individuelle Verantwortung. Da muss
überhaupt
man sagen, ja, such den anderen Job,
nicht.
Ja, wow.
Ich reite da noch mal ein bisschen drauf rum. Immerhin reden wir ja auch über Arbeitskultur. Was würden Unternehmen gewinnen, also jetzt sowohl kulturell als auch wirklich auf der Performance-Seite, wenn sie das Thema Finanzkompetenz auch gerade für Frauen stärker anregen würden oder unterstützen würden, supporten würden? Was gewinnt? Mhm. Ich stelle mir gerade so Fragen, wie sieht ein Unternehmen aus, das dahingehend auch gut aufgestellt ist, also so ähnlich wie eben, sondern dass wir sagen, hier ist ein mittelgroßes oder vielleicht größeres Unternehmen und die bieten da auch ganz gezielt Maßnahmen an, dass man sich informieren kann, dass man die eigene Kompetenz aufbauen kann. Es geht ja nicht um Beratung, also es, um Gottes Willen, ja. Ne, das ist ja nicht die Idee, sondern zu sagen, einfach zu unterstützen, dass die finanzielle Selbstbestimmtheit gerade von Frauen verstärkt wird. Was gewinnt das Unternehmen dadurch?
Also ich glaube, einen ganz großen Attraktivitätsbonus bei Frauen und Müttern, so, ne? Wenn man das will. Es gibt ja auch genug Unternehmen, die sagen, ah, nee, geh mir weg damit. Also dieses Ganze, also Flexibilität und auch eine gewisse Art von Offenheit und Aufklärung. Also ich glaube, dass das ein sehr, sehr großer, weil es halt so wenige Unternehmen auch machen in Deutschland ehrlicherweise. Ne? Das wäre im Bereich Employer Branding, wäre das, glaube ich,
ja. Also Wahnsinn. Aber warum machen sie das nicht? Springen wir mal auf die andere Seite. Was verlieren sie dadurch? Also ist es einfach, weil der Elefant ist so riesig im Raum. Warum?
Ja, ich glaube, es ist ein Trugschluss. Ich glaube, es ist ein Trugschluss. Also ich meine, wenn wir, also unterm Strich geht es darum, ein Unternehmen soll profitabel sein, so, ja, soll irgendwie dem Shareholder, wer auch immer das ist, Geld bringen. So. Und ich glaube, das große Missverständnis, was sich immer noch hält in Deutschland, speziell vielleicht auch, ist, dass Männer die besseren Angestellten sind. Dass die mehr schaffen. Dass die, also, ne, das, weil eine andere Begründung gibt, kann es eigentlich nicht geben, ja, dass den Männern mehr zugetraut wird. Und sorry mal, also Entschuldigung, ja, ohne jetzt jemand auf den Schlips treten zu wollen, aber wir kennen alle den Spruch, ja, eine super, super performende Frau ist ein mittelmäßiger Mann. Und ich glaube daran schon ein bisschen, ne, ohne jetzt den Männern irgendwie, aber das ist das gleiche wie bei dem Thema Finanzen. Bis die da angekommen sind, bei dem ETF-Sparplan, haben die so eine Reise hinter sich und so viel Fleiß und so viel Arbeit reingesteckt. Und die Männer starten ja einfach schon von Grund auf höher. Also, die müssen jetzt nicht, also bis eine Frau mal CEO wird, was die da alles überleben musste, während der Mann, ja, mein bester Kumpel ist hier als CEO, da bin ich jetzt als CEO geworden. Ich überspitze das jetzt, ne? Aber und ich glaube, das ist wirklich ein Missverständnis. Also, wenn man sich, gerade Mütter, wenn ich mir angucke bei mir im Unternehmen oder auch was ich bei mir mit meiner Mutterschaft getan habe. Es gab vor Jahren mal ein Startup oder ein Unternehmer, ich weiß gar nicht mal, wo es war, der gesagt hat, ich stelle nur noch Mütter ein. Die sind so gut organisiert, und die sind so effizient, die haben keine Zeit für Bullshit, die müssen fucking um 15 Uhr in der Kita sein. So, komme, was wolle. Ja, so. Und die kriegen ihre Sachen auf die Reihe. Und zwar in einer Schlagzahl. Und ja, ich glaube, dass, ich sag mal, der ökonomische Nutzen von Frauen und Müttern massiv unterschätzt ist in Deutschland. Und deswegen besteht immer noch mehr Interesse daran, Männer zu holen, die halt mittelmäßige Arbeit machen, anstatt eine Frau zu holen, die halt erstklassige Arbeit macht. Also es macht, ne, es ist...
Also, in der Logik voll. Ich bleibe auch nochmal bei dem Thema überhaupt finanzielle Kompetenzen erwerben, weil da ist ja ein gewisser Widerspruch. Auf der einen Seite habe ich als Unternehmen ja nachweislich und auch aus guten Gründen das Interesse daran, dass meine Mitarbeitenden kostenbewusst, ich sag mal fast unternehmerisch, mit den finanziellen Mitteln im eigenen Unternehmen umgehen. Ja. Aber das andere Thema blende ich aus. Da kann man sagen, ja, das muss jeder für sich selbst lösen. Aber ich glaube, dass da auch eine Verbindungslinie liegen kann, dass ich sagen kann, okay, wenn ich jetzt solche Angebote mache für meine Mitarbeitenden, dass sie sich informieren können. Also wirklich, es geht nicht um hier irgendwelche, du weißt schon, Anbieter reinzuholen, sondern es geht um Information. Wie würden wir da auch nochmal so das oft geforderte unternehmerische Denken auch unterstützen?
Sicherlich, klar, ne? Also wenn jemand Budgetverantwortung hat, sollte man mal nachfragen, wo der das gelernt hat, ne? Und Budgetverantwortung im Privaten ist natürlich sehr, sehr ähnlich zu Budgetverantwortung im Unternehmen. Also Finanzkompetenz ist ja auch, das hat ja tatsächlich am wenigsten mit Zahlen zu tun. Ne? Es hat eigentlich damit zu tun, in Zusammenhängen zu denken, in Opportunitäten zu denken, langfristig vor allem auch zu denken. Ne? Also nicht alles jetzt rauszuballern, sondern zu planen, einen Plan zu haben, Risiken abzuwägen, kalkulierte Risiken einzugehen. Also es ist ja auch, deswegen sage ich, Finanzwissen und Finanzkompetenz ist ein riesengroßer Unterschied. Das ist, hat eigentlich nichts miteinander sozusagen zu tun. Ne? Wenn man das Ganze größer denkt, als wirklich finanzkompetente Menschen, ja, also die in Systemen denken, die auch Zusammenhänge sehen und Schlussfolgerungen erkennen und so weiter, das ist, glaube ich, kann, glaube ich, jedem Unternehmen nur helfen, da so viele wie möglich sozusagen davon sitzen zu haben. Und plus, also es ist ja immer besser, die Leute haben mehr Kompetenzen als weniger.
Also, das hat noch nie geschadet.
Ja, hat noch nie geschadet, irgendwie Leute zu educaten, ja.
Was siehst du für einen strukturellen Unterschied zwischen weiblichen Angestellten und Frauen, die selbstständig sind, Unternehmerinnen in Bezug auf Finanzempowerment? Du kannst ja, wie gesagt, nur über diejenigen sprechen, besonders gut, die zu dir, zu euch kommen. Gibt es da so einen strukturellen Unterschied oder würdest du sagen, nimmt sich nicht so viel?
Ich glaube, es nimmt sich tatsächlich gar nicht so viel. Ne? Also die Selbstständigen, bei denen wird es dann irgendwann dringlicher, ne, weil die müssen halt nochmal anders, also die fallen ja sowieso durch jedes Rentenvorsorgeraster, so quasi, jetzt nicht durch jedes, aber die meisten fallen wieder oder kümmern sich nicht drum oder so. Und da, ich meine, da muss ich natürlich, da habe ich meine privaten Finanzen um meine Unternehmensfinanzen. Das heißt, ich muss quasi doppelt fit sein und auch nochmal ein bisschen mehr planen und, ne, interessanterweise ist übrigens, wo wir gerade so bei Finanzplan bei Selbstständigen sind, oftmals wird das eigene Gehalt nicht mit eingerechnet. Ne? Dann präsentieren die mir irgendwelche Ausgaben, Excel-Tabellen und so weiter und sage ich, ja, sehr schön, und wo ist dein Gehalt?
Also das heißt, die leben quasi, das ist jetzt so, wenn ich keine GmbH habe und so, da ist ja die Sache nochmal anders. Also wenn es Freiberufler sind oder Einzelunternehmung, dass sie gar kein reguläres Gehalt einplanen.
Die vergessen sich das Gehalt einzuplanen. Es gibt Miete, Office, Angestellte und so weiter. Das eigene Gehalt wird entweder vergessen einzuplanen oder, ja, ich weiß ja noch gar nicht, was am Ende übrig ist. Ich nehme das, was ich dann halt übrig habe, ne? Wo ich immer sage, wow. Also, nee, wir machen das mal andersrum, ja? So, das Unternehmen soll dir dienen und nicht umgedreht. Also, wie viel brauchst du denn? Und pack dann das Gehalt da rein. Klar sind das jetzt am Anfang nicht 10.000 Euro im Monat, aber perspektivisch sollten wir uns schon dahin bewegen, dass das irgendwie auch Sinn macht, das ganze Spiel hier. Ja, genau. Also von daher auch wieder beim Thema Mindset sozusagen und auch Wert und ja, dass es halt nicht nur ein Herzensbusiness ist, sondern wirklich Geld abwirft, ja.
Da gibst du mir gerade ein gutes Stichwort, weil wir reden ja hier, wir grenzen uns ja bewusst bei Good Work ein Stück weit auch von New Work ab und schauen da immer in einer Art kritischen Würdigung rüber. Und da dreht sich ja vieles um die Themen Purpose und sinnbestimmtes Arbeiten. Mhm. Inwieweit ist das alles schön und gut, vielleicht auch eine Verstrickung zum Thema finanzielle Unabhängigkeit, oder mache ich da innerlich einen Knoten auf, der da gar nicht ist?
Ich sehe das auch kritisch bis skeptisch, das ganze Purpose-Thema, weil ich finde, also man muss dazu sagen, Disclaimer, ich habe total meinen Purpose gefunden in meiner Moneypenny, ne? Also ich habe gut reden, also ich bin gut, sozusagen Beispiel dafür, wo mich wirklich mein Purpose trägt, auch durch schlechte Zeiten und so weiter. Gleichzeitig würde ich das natürlich aber auch nicht machen, wenn ich damit kein Geld verdienen würde, Punkt. Ne? Also da bin ich schon purpose-driven, aber auch Performance und muss irgendwo von meinen Angestellten bezahlen und auch, also es muss sich halt unterm Strich auch lohnen, so. Ja, ich habe, also dieses Purpose-Thema war, ich würde mal sagen, so in den letzten, vielleicht auch, ja, in den letzten Jahren war mir das ein bisschen zu dominant, ne? Dann hieß es auf einmal, oh ja, wir müssen alle noch Arbeit machen, die uns zutiefst erfüllt und so. Und ich denke, das ist vielleicht der Volltreffer, wenn dem so ist, ne? Aber das ist überhaupt kein Given für mich. Also ich kann auch wunderbar 9-to-5 arbeiten und ich mache halt einfach einen Job, den ich nicht hasse, den ich halt schon irgendwie gerne mache, ja. Aber ich muss jetzt nicht mein Hobby zum Beruf gemacht haben. Finde ich übrigens ganz gefährlich, das Hobby zum Beruf zu machen, weil da hat man nämlich kein Hobby mehr. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass sich da vielleicht auch Frauen, keine Ahnung, so ein bisschen auch dahinter verstecken. Na, ich habe jetzt aber meinen Purpose gefunden. Also meine Miete kann ich nicht bezahlen, das macht ja mein Mann, aber ich habe jetzt meinen Purpose gefunden. So, ne? Die so, ja, und jetzt hier ich kann dieses Wort Herzensbusiness, stellen sich mir die Nackenhaare auf. Also entweder ist es eine Herzensangelegenheit oder ist es ein Business. Ja, schön, wenn du beides gefunden hast in einem, aber das ist ja wirklich dann doch auch relativ selten der Fall, ne? Und ja, da darf ich dann also auch immer noch mal ein bisschen die Erinnerung so, ja, es ist schön, dass du jetzt hier so emotional invested bist. Ja, lass uns mal auf die Zahlen schauen.
Okay, also da die ganz klar die Pragmatikerin am Werk. Und ja, was du da so zusammenfasst, ist ja im Prinzip, machen wir uns da manchmal auch korrumpierbar der eigenen Purpose- und Sinnerfüllung? Weil das kann ja im schlimmsten Fall wirklich sich gegenseitig bedrohen. Also ich kann mich ja in der Situation wiederfinden, total, wo ich wirklich prekär aufgestellt bin, aber immer noch das große Fähnchen hochhalte, aber mein Purpose.
Ja, absolut, total. Also es gibt ja Menschen, die nehmen Kredite auf, die verschulden sich für ihren Purpose, für ihr Herzensbusiness, ne? Und das, also ich versuche da wirklich immer so ein paar, ne, Umsatz vor Kosten. Ja, erstmal Umsatz machen, dann Kosten hochziehen. Und so dieses so wenig Kosten wie möglich, keine Schulden dafür aufzunehmen. Und das Schöne ist ja, wir leben ja im digitalen Zeitalter, man muss ja auch es kostet ja eigentlich de facto nichts. Weißt du? Also eine Selbstständigkeit. Ich brauche einen Laptop, wenn überhaupt, so, und ein paar Tools da drauf. Ich muss jetzt nicht den neuesten Schokoriegel irgendwie erfinden, ne? Also es ist ja auch immer so, ich finde, das ist da total die Balance. Es gibt ja dieses schöne Konzept von Ikigai, was mir gerade einfällt. Genau. Und da ist ja auch nicht nur, hey, worauf hast du Lust im Leben, sondern was kannst du gut und wofür wirst du auch bezahlt?
Genau, was braucht die Welt?
Ich kann auch viele andere Dinge gut. Genau. Für die bezahlt mich aber niemand. So. Weil niemand dieses Problem, das ist kein Problem löse. So.
Also mein Hefezopf ist echt toll, aber ich will ja nichts sagen.
Ja, ja, so, ja.
Da gibt es ja einen ernsten Grund, und ich glaube, da würde ich jetzt mal so im letzten Viertel unseres Gesprächs mal einschwenken auf deine persönliche Geschichte. Du bist eine Pragmatikerin, ich glaube, so haben wir dich jetzt schon kennengelernt, und das kommt ja auch nicht irgendwo angeflogen, vielleicht dann noch länger, liegt länger zurück als deine eigentliche Gründung. 2015 bist du, glaube ich, gestartet, oder?
Ja.
Und das war jetzt auch erstmal, sind wir ehrlich, war das ein Herzensbusiness oder war das eher so der Not geschuldet?
Das war ein Business. Das war ein Business. Also genau, ich habe mal da Moneypenny gegründet, als ich ja noch in einem anderen selbst gegründeten Unternehmen noch am Start war. Und das war, also das war so ein bisschen scratch your own itch, ne? Also ich war da auf der Suche und ich wusste nicht, wem kann ich da vertrauen, und dann hat mich so eine Finanzmaklerin so ein bisschen über den Tisch gezogen, mir überteuerte Produkte verkauft, und ich wollte schon so meinen eigenen Schmerz damit lindern, lösen, und bin dann auf dem Weg darauf gekommen, dass es anderen ja auch noch so geht und gehen könnte oder auch wirklich geht, und dann habe ich sozusagen überlegt, okay, was wären jetzt die Maßnahmen, das ein bisschen größer zu stricken? Und auch ganz ehrlich, also hätte das nicht recht schnell auch verfangen, hätte ich es höchstwahrscheinlich auch nicht weiter verfolgt. Mhm. Also ich habe da schon direkt auch eine Business Opportunity ganz klar. Also ich habe da schon meine Market Research halt auch so ein bisschen gemacht, ne? So ist das Thema Finanz und Frauen überhaupt besetzt? Von wem? Da gab es noch so ein, zwei Blogs, aber die waren relativ klein. Und also ich bin da schon kalkulierter rangegangen als so, jetzt schreibe ich mal irgendwie ein paar Blogartikel. Ich meine, der Outcome ist ja immer das gleiche. Ja, man schreibt erstmal ein paar Blogartikel und macht erstmal irgendwie eine Facebook-Gruppe oder damals Facebook-Gruppe noch auf. Aber das war schon auch mit dem Hintergrund so des unternehmerischen Erfolgs dann irgendwo. Mhm.
Ja. Ich rede hier ja oft über das fünfte Good Work-Prinzip, das heißt Denken in Möglichkeiten. Und ich finde, es fängt immer damit an, dass man etwas beobachtet, oder?
Ja. Also, und dass man ein Problem sieht.
Genau, dass man ein Problem sieht. Ja. Was war lupenrein nochmal? Du hast das hier so ein bisschen charmant hingestellt. Was war deine Erfahrung? Du hast konkret eine kleine Bauchlandung erlebt. Und wie war so diese Verbindung zu dem, du hast den Schmerz gesehen? Vielleicht magst du das nochmal ein bisschen präziser fassen.
Genau, also ich hatte meine erste Gründung, das war wgsuche.de, haben wir damals gegründet. Und dann war ich zum ersten Mal nicht angestellt. Also ich war davor sowieso nur einmal angestellt. Und dann Thema, möchte ich jetzt freiwillig einzahlen in die gesetzliche Rente, ja oder nein, kann man sich ja dann überlegen. Ich habe gesagt, nö, habe ich bis jetzt noch nicht so viel Gutes von gehört. Und gleichzeitig auch der Gedanke so aus meinem Sicherheitsbedürfnis heraus, naja, okay, aber woher kommt denn dann meine Rente, wenn sie nicht von da kommt? Und hatte mir eine Freundin, eine Finanzberaterin in Anführungsstrichen, vermittelt oder empfohlen, und dann bin ich auch dahin, und die hat mir dann diverse, also hauptsächlich eine Rentenversicherung verkauft, so eine Rürup-Geschichte. Ja, und ich habe das halt unterschrieben, weil Kekse waren lecker.
Ja. Klang seriös,
keine Ahnung von gar nichts, klang okay, ne? Genau, und dann habe ich da eingezahlt in diese Rentenversicherung, ich glaube über 3 Jahre. Und dann war auch Thema Finanzen gar nicht weiter großartig Thema bei mir, also private jedenfalls nicht. Und dann kam bei mir irgendwie so, dann kamen so die ersten so Finanzblogger zum Thema ETFs und Aktien. Dann bin ich da so, also super, super, super nischig. Wir reden hier von vor 10 Jahren, da sind niemand interessiert. Und ja, dann habe ich mich mal so ein bisschen so auf die Reise begeben, da so ein bisschen rein zu recherchieren. Dann hat sich so das Gefühl breit gemacht, so, ich glaube, das war keine gute Idee, was ich da unterschrieben habe. So. Mhm. Und dann habe ich da eine Kostenübersicht angefordert, und dann habe ich diesen Brief bekommen, und da stand dann was von 18.000 Euro drin. Ich dachte, das sei mein Guthaben, das war nicht mein Guthaben, das waren die Kosten, das Guthaben war deutlich weniger. 18.000 Euro an irgendwelchen Kosten. Die Maklerin hat natürlich ordentlich mitverdient, klar. Und das war für mich so der Aha-Moment, dass ich dachte, warte mal ganz kurz, ich dachte eigentlich, ich zahle gerade 300 Euro im Monat in meine Rentenversicherung ein.
Du zahlst in die Rente von jemand anders.
Ich zahle ins Portemonnaie von jemand anderes ein. Und wie kann das eigentlich sein? Ne? Emanzipiert und jung und gebildet, Akademikerin, gerade das eigene Unternehmen gegründet. So. Und da aber so, ja, gar keinen Plan, und mein Papa einen Bausparer für mich abgeschaut. Also ne, so, so komplett blank. Genau, und dann damals war ja Facebook noch ganz groß. Ich habe da mal so ein bisschen recherchiert und dann auch mal in so eine Gruppe reingepostet, so eine Aktiengruppe reingepostet. Und da kamen nur scheiß Kommentare. Es war nur, ja, lass doch einfach ein bisschen was an dir machen und schnapp den reichen Mann und so. Also ich wurde überhaupt nicht ernst, also so null ernst genommen. Und gleichzeitig habe ich so mit meinen Freundinnen gesprochen und Bekannten, ja, wie macht ihr das denn? Ach ja, gar nicht. So, mach mein Papa, mach mein Freund, mach mein Mann. Ich so, warte mal ganz kurz, das klingt irgendwie alles überhaupt nicht gut hier. Und dann habe ich halt angefangen, Blogartikel zu schreiben, habe da so meine Reise so ein bisschen dokumentiert und die Bücher, die ich gelesen habe, Zusammenfassung geschrieben. Dann ging es bei mir los, ne? Also down the rabbit hole, Bücher gelesen, Seminare, bam, bam, bam. Bin ich eigentlich eingeschlossen. Mir das dann selber beigebracht, und daraus ist dann sozusagen Madame Moneypenny als Business, sage ich mal, entstanden. Zu sagen, ja, okay, wenn ich mir das schon alles hier auf die Platte lade, kann ich auch Geld damit verdienen, weil andere haben ja auch das gleiche Problem.
Okay.
Und ich glaube, das ist so exemplarisch, was du schilderst, was ich ganz oft bei erfolgreichen Gründern sehe. Die sehen ein relevantes Problem, von dem sie irgendwie das Gefühl haben, oder nicht nur das Gefühl, sondern die innere Überzeugung, dass sie etwas dazu beitragen können, dass dieses Problem kleiner wird. Und zwar für eine hinreichend große Menge an Menschen, die, Klammer auf, dafür auch noch bereit sind, Geld zu zahlen. Ja?
Total.
Ich meine, das ist ja Gründung am Ende.
Ja.
Und wir spulen ein bisschen vor. Es ging relativ schnell, glaube ich, bei dir los. Mhm. Also du hast dann auch Produkte, Beratungsprodukte angeboten. Ist es heute immer noch sowas, was du machst, dass du sagst, du hast Produkte? Also du hast irgendwie mal ein Konzept und das lässt sich dann auch, das berühmte Wort, skalieren digital? Oder bist du von dem Konzept wieder Richtung in die individuelle Beratung abgewichen?
Nee, gar nicht. Also individuelle Beratung haben wir noch nie angeboten. Darf ich auch nicht, weil ich keine lizenzierte Finanzberaterin bin. Wir haben aktuell genau 3 Programme. Und bis vor 2 Jahren haben wir nur ein Programm. Also ich bin da wirklich sehr, ich glaube sehr stark an Einfachheit, ich glaube sehr stark an Fokus. So in den Anfängen von meiner Moneypenny, als ich noch so ein bisschen unerfahrener war, da hatte ich ein E-Book, da hatte ich, ich glaube, 3 Online-Kurse, dann hatte ich noch so ein Journal und so weiter. Und da war ich alleine. Da war ich alleine. Das alles im Newsletter, ne? Instagram, Facebook, alles komplett alleine gemacht. Irgendwann dachte ich mal so, nee, warte, da habe ich so von diesem Konzept vom Fokus zum ersten Mal sozusagen gelernt. Und diese Power, die da drin steckt. Und da habe ich alles runtergestrippt. Und habe noch einen Kurs angeboten, noch einen einzigen Online-Kurs und ab da ging es eigentlich dann durch die Decke. Und diesen, was vorher nur ein Online-Kurs war, habe ich dann immer stetig weiterentwickelt. Das ist heute jetzt ein Programm, ein richtiges Programm, was 8 Wochen geht. Also ich hatte gesagt, wir haben ein Programm für Einsteigerinnen, das geht 6 Monate, dann haben wir eins für ETFs, Rentenlücke und so weiter. Und dann haben wir jetzt noch ganz neu nochmal ein größeres, es geht 12 Monate für Krypto, Immobilien und also ein bisschen fortgeschrittener. Genau, und das ist sozusagen unsere Produkttreppe. Und dann nebenher machen wir auch nichts. Also ich schmetter auch alles immer ab.
Das klingt jetzt alles so sortiert und aufgeräumt und connected the dots unter uns. Wie leicht, wie schwer war es für dich zu sagen, alles weg, wir machen nur noch eins? Also was waren so, war das auch wieder eine Not, die da angeklopft hat oder gab es vielleicht auch mal unternehmerisch eine Herausforderung oder war das einfach so die rationale Einsicht, die dich dazu bewogen hat?
Wahrscheinlich multifaktoriell, wie es immer so ist. Ich hatte gesagt, am Anfang war ich so ganz alleine. Ich habe schon gemerkt, so boah, das wächst mir gerade ein bisschen mehr Kopf hier alles. Also ich habe ja auch, also ich habe die Bücher ja komplett selbst, ich habe die Cover selber designt, ich habe die Bücher selber geschrieben, ich habe die selber lektoriert, ich habe die online gestellt mit WordPress, dann um irgendwelche Plugins, irgendwas zusammengebastelt, um da einen Shop hinzubekommen, die Kurse, ich habe die Skripte gemacht, ich habe die Präsentation gemacht, ich habe es eingesprochen, ich habe es gefilmt, ich habe es geschnitten, ich habe es hoch, also ich habe ja alles gemacht. Und ich glaube, es ist dann relativ vielleicht noch easy, das so irgendwie hinzustellen, aber es dann auch zu maintainen, ne? Und dann die Kunden anfragen und ja, soll ich jetzt zuerst das Buch kaufen oder soll ich jetzt erst den Online-Kurs machen oder soll ich jetzt erst den Online-Kurs machen oder den Online-Kurs? Also ich glaube auch, dass man auch potenzielle Käuferinnen, Interessentinnen verwirren kann, ja, mit zu vielen Dingen, zu vielen Call to Actions, was soll ich denn jetzt machen, ja, und dann verharren die in ihrer zu vielen Möglichkeiten und machen dann halt gar nichts. Und ja, aber wie gesagt, ich habe da auch das Buch Essentialism, obwohl, nee, ich glaube, das habe ich erst später gelesen, aber ich habe mir auch ganz nüchtern meine Umsatzverteilung angeschaut und habe gesehen, es gibt einen Winner, 80-20, es gibt einen Winner, der 80% des Umsatzes reinholt. Wenn ich den ausbaue, wenn ich alles andere wegschmeiße und nur den Fokus darauf mache, das war für mich so eine total easy Entscheidung. Also wie denn sonst? Ja. So, ja, alles andere weggeschmissen, gekillt. Und natürlich krähen dann ein paar, oh ja, und ich wollte es noch kaufen, so ja, kannst du dann jetzt halt nicht mehr, whatever. Also es war, ob ich jetzt so ein Finanzjournal für 15 Euro anbiete oder auch nicht. Ne? Macht jetzt auch keinen Unterschied in dem Leben von den Menschen, sondern die Programme machen halt die wirklichen Unterschiede.
Okay, also das heißt, das war dann so eine Mischung aus Selbsterfahrung, aber auch die Einsicht und eine ganz logische, wie heißt es immer so schön, sich mal ehrlich machen, oder? Die Karte mal hinlegen.
Ja, genau. Und auch weg von diesem so Shiny Object-Syndrom, ne? So, jetzt mache ich dies noch und das noch. Und da schließt sich vielleicht so ein bisschen der Kreis zu den privaten Finanzen, ne? Nur weil mir etwas gefällt, heißt es noch lange nicht, dass ich es kaufen muss. Ich kann einen Pulli total schön finden. Und ich gehe in den Laden und denke so, oh, so ein toller Pulli. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, brauche ich nicht. Wunderschöner Pulli. Toll, dass den jemand kreiert hat. So. Aber eigentlich brauche ich ihn nicht so richtig so, ne? Und ich, vielleicht ist es so auch im Unternehmertum, glaube ich, auch bei vielen Dingen, die man irgendwie toll findet oder aufregend oder ja, jetzt will ich mich noch mal verselbstwirklichen mit einem Klamottenlabel. Ich habe auch 100 Ideen auf meiner Liste, von Kreditkarte über App für Kinder. Also an Ideen mangelt es ja nicht, ne? Aber ich glaube, Strategie ist am Ende auch das, was wir halt nicht tun. Mhm. Etwas zu tun ist immer leichter und hier noch eine Ressource drauf und da noch, jetzt machen wir hier noch 15 andere Projekte. Das ist irgendwie immer eine leichtere Entscheidung, als zu sagen so, nee, machen wir nicht. So, lassen wir bleiben bei dem,
ja,
was funktioniert.
Sehr, sehr spannend. Es gibt ja, ja, diesen Satz, vielleicht ist das auch Abteilung Glaubenssatz, ich mag ihn trotzdem, ich präsentiere ihn dir mal, der heißt, alles, was du besitzt, besitzt auch ein bisschen dich. Mhm. Ich persönlich, ja, bin davon zutiefst überzeugt, weil ich kenne, ja, genau diesen Reflex, wenn du etwas siehst und dann gibt es ja auch so, jetzt mal im Kleinen, der Pullover, im Großen, die Auslandsimmobilie, jetzt mal fernab der, ja, Frage, ob man, ja, sich das überhaupt leisten kann oder nicht. Also einfach nochmal vergegenwärtigen, dass alles, was ich in mein Leben habe, inkorporiere, ja auch wieder eine Aufforderung hat, sich darum zu kümmern. Und total, das ist im Business genauso.
Absolut.
Trotzdem, ja, hast du dich entschieden, Menschen einzustellen.
Ja.
Da könnte man ja auch wieder sagen, warum war es nicht leichter zu sagen, ich arbeite mit einem Netz an Freelancern, wäre ja die andere Alternative gewesen.
Ja, also bei uns ist jetzt gerade Mischmasch, also wir haben schon immer auch viel mit Freelancern gearbeitet, mhm, und genau, bei uns ist es einfach, glaube ich, eine ganz gute Kombination. Freelancer, ja, es hat einfach alles Vor- und Nachteile. Es hat einfach alles Vor- und Nachteile. Wir benutzen zum Beispiel Freelancer sehr stark, um kurzfristig zu skalieren. Ne? Also wenn, mhm, wir eine Kampagne machen und dann geht es durch die Decke und dann brauchen wir hier nochmal und da nochmal oder einzelne Projekte oder so. Oder wir haben auch Freelancer, mit denen wir schon jahrelang auch zusammenarbeiten. Das ist auch alles, passt auch alles. Und gleichzeitig habe ich auch ganz gerne so mein Kernteam und wo ich auch weiß, die arbeiten auch nur für mich und nicht, mhm, noch für andere. Also wie gesagt, das ist alles Vor- und Nachteile. Die Freelancer arbeiten für viele verschiedene, bekommen dadurch nochmal andere Eindrücke, anderen Input, den sie auch bei uns dann. Aber ja, genau, so habe ich mich entschieden, überhaupt auch ein Team aufzubauen. Ne? Man könnte ja auch sagen, ja, in der heutigen Zeit, so machst doch irgendwie alles alleine. Aber das war halt nicht mein Modell von Leben und von Geld verdienen, dass ich am Ende dann doch wieder alles alleine mache. Und von daher war, also ich war irgendwann an einem Punkt, dass ich dachte, okay, es kann jetzt auf der Größe bleiben und ich mache es noch alleine mit 2, 3 Freelancern drumherum. Dann bleibt es aber auch so, dann kann es nicht wachsen. Oder nicht.
In Rahmen, nicht mal 10
so. Oder ich muss jetzt den Schritt gehen und halt ein Team aufbauen und was mir halt wirklich dann Arbeit abnimmt und so. Und das, ja, war dann auch so ein bisschen hin und her. Der erste Versuch des Teamaufbaus ist kläglich gescheitert. Ja, und direkt wieder, dann war ich wieder alleine. Und dann im zweiten Anlauf hat es dann aber ganz gut geklappt. Und auch das ist ja eine ongoing Challenge.
Ja, auf jeden Fall. Da bist du ja selbst die Unternehmerin. Ich lasse bewusst jetzt mal die Frage, den großen Themenkomplex, inwieweit KI dein Geschäftsmodell verändert hat oder beeinflusst, mal bewusst liegen. Vielleicht hast du ja Lust, nochmal zu uns zu kommen, weil ich fand jetzt erstmal wichtig, dass die Menschen dich hier, mhm, auch bei Good Work, wenn sie sich nicht schon über andere Kanäle kennengelernt haben. Mhm. Vielleicht noch so ein letzter Punkt. Ich weiß, du sprichst auch von radikaler Akzeptanz. Was meinst du damit? Das war auch so ein Learning, was du mal präsentiert hast. Dir, mhm, weht ja nicht nur Rückenwind von hinten, sondern auch manchmal, mhm, Gegenwind ins Gesicht. Steht das in dem Zusammenhang? Was kannst du dazu sagen?
Ja, total. Also ich bin jemand, der viel Hoffnung immer hat, sowohl in Produkte als auch in Menschen und so weiter oder in Situationen. Und ich hoffe eigentlich immer so noch auf den guten, also, dass es doch noch gut wird. Ja, dass der Mitarbeiter doch noch performt, dass, ne, und nochmal eine Chance geben und so. Oder das Produkt irgendwie doch noch abhebt. Oder
noch,
dass das Kind doch noch bis morgen gesund wird und ich dann noch nach München fahren kann. So. Aber meistens ist es halt einfach nicht so. Und diese radikale Akzeptanz, aber ich muss sagen, das habe ich erst durchs Muttersein so richtig verinnerlicht. Wenn das Kind krank ist, ist das Kind halt krank. So, dann lieber alle Meetings schon mal absagen für die ganze Woche, als immer von Tag zu hasseln und zu sagen, ja, also heute doch nicht, aber morgen bestimmt. Und ja, auch ja, solche Dinge, Missstände zu akzeptieren und eine Entscheidung zu treffen und um weiterzumachen. Also ich glaube, so dieses Verharren in, ja, wird vielleicht noch und gucken wir mal, wie es morgen ist, auf eigentlich allen Ebenen, ehrlicherweise. Ich glaube, es nimmt uns, oder aus meiner Erfahrung nimmt mir das einfach zu viel Energie, in mich in so einem Halbraum zu bewegen, so halbe Sachen dann zu machen, halbe Entscheidung und morgen nochmal. Das nimmt mir zu viel Kapazitäten weg. Und also mir fällt es auch immer noch sehr, sehr schwer, aber ich glaube wirklich so diese radikale Akzeptanz, zu sagen so, das Kind, es wird nicht bis morgen wieder, es war noch nie bis morgen wieder gesund, warum soll es diesmal bis morgen gesund sein? So, genau, sag alles ab und dann neuen Plan machen, Plan B.
Und das könnte ja fast so eine Brücke auch sein, weil bei manchen Investitionen muss man ja auch irgendwann mal sagen, ist es jetzt so schlau, noch gutes Geld schlechten hinterher zu werfen, auch da mal radikal zu akzeptieren.
Das ist immer die Hoffnung.
Immer die Hoffnung. Prinzip Hoffnung ist schön, aber nicht ultimativ.
Genau. Mhm. Ja, absolut, ja.
Vielleicht eine letzte Frage an dich, liebe Natascha. Deine Zeit ist kostbar und ich will sie nicht über die Maßen strapazieren. Welche Frage hätte dir als Unternehmerin sehr früh, sehr gut zu Gesicht gestanden, dass du dir schon früher die richtigen Fragen stellst? Welche Frage?
Bist du vollkommen bescheuert?
Dann hättest du es vielleicht nicht gemacht, hättest du gesagt, ja. Und dann.
Da denke ich viel drüber nach, tatsächlich. Ne? So dieses, so, bist du des Wahnsinns, das zu machen? Und es braucht aber auch einfach diese gesunde, also wenn mir jemand gesagt hätte, Natascha, deine nächsten 10 Jahre sehen so und so aus, hätte ich gesagt, no way. So, ich nehme den Corporate, bitte lock mich in bei Corporate und irgendwie 28 Urlaubstage und fixes Gehalt und alles so. Aber jetzt mal im Ernst, welche Frage hätte mir gut zu Gesicht gestanden? Am Anfang muss man einfach höchstwahrscheinlich vieles selber machen, weil man die Ressourcen nicht hat. Ich glaube, mir hätte es gut getan, früher abzugeben. Also die Fragestellung dahinter, irgendwann so zu switchen von, was gibt es noch zu tun? Ja, was muss ich noch tun? Hin zu, wer könnte das tun? Also irgendwann ist halt so der Sweet Spot, wo man delegieren lernen sollte, lernen muss. Oder halt auch dann die Akzeptanz. Und ich bin ja Control Freak, zu sagen, okay, ich gebe Dinge ab. Also mir hat es damals absolut mein Leben gerettet, eine Assistenz einzustellen. Und da waren meine Glaubenssätze total hinderlich, weil ich dachte immer, naja, Assistenz, bin jetzt hier nicht die Queen, so, ne? Wofür brauche ich jetzt eine Assistenz? Was soll die mir schon irgendwie, also hä? Hat mir das selber nicht sozusagen zugestanden, dass ich Support verdiene, ja, dass ich jemanden verdiene, der mich unterstützt, damit ich das auch in the long run auch spielen kann, dieses Spiel hier. Also ja, vielleicht die übergeordnete Frage, so welche Glaubenssätze hindern mich gerade daran, meine Ziele zu erreichen, und dann wäre ich wahrscheinlich drauf gekommen, so, ich muss alles alleine schaffen, gehe durch Wände und wenn ich es nicht mache, macht es keiner vernünftig und so. Genau, und dann die erste Position einzustellen, das war auf jeden Fall, das empfehle ich eigentlich immer, ist immer eine Assistenz, meines Erachtens wichtigste Stelle im Unternehmen überhaupt, gerade am Anfang.
Game Changer.
Total.
Sehr schön zu sehen, dass Madame Moneypenny, die sich so intensiv mit Frauen und ihren finanziellen Glaubenssätzen auseinandersetzt, auch selbst immer noch was zu beackern hat. Ein tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank, liebe Natascha, dass du die Reise geteilt hast und vor allen Dingen deine klugen Einsichten zum Thema finanzielle Unabhängigkeit, gerade nicht nur für Frauen. Freue mich, wenn du wieder mal vorbeischaust. Danke
dir sehr. Mach ich gerne. Danke. Ciao, ciao.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das hat mich wirklich ganz schön gepackt und auch ehrlicherweise an zwei Stellen ganz besonders. Nämlich einmal mein finanziell schlechtes Gewissen. Ich glaube, da geht bei uns allen noch was, sich damit auseinanderzusetzen. Das hat sie ja sehr eindrücklich hier geschildert, die liebe Natascha. Und aber auch bei der Frage, wie viel können wir denn abgeben? Also das ist jetzt so ein bisschen meine unternehmerische Sicht. Und diese Hin- und Her-Pendeln zwischen wie viel Eigenverantwortung, wie viel muss ich selbst machen, wie viel kann ich an das System abgeben, wo muss ich mir auch welche Unterstützung holen? Das sind ja fast auf 3 Ebenen schon die gleiche Frage und das nehme ich auf jeden Fall mit. Plus natürlich der ganz konkreten Hinweise, wie es um diese finanziellen Glaubenssätze gerade von Frauen bestellt ist. Und da bin ich nach wie vor relativ erschüttert, was sich da so in uns zementiert hat, gesellschaftlich, aber auch individuell. Von daher, ich fand das ein tolles Gespräch. Sie ist eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Ich hoffe, ihr seht das genauso wie ich. Und wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann wisst ihr schon, was zu tun ist. Schaut einfach mal bei Spotify, da geht es am allereinfachsten. Am liebsten so viele Sterne, meine Hand zeigt 5. Und wenn ihr auf Apple zum Beispiel, kann man auch einen Kommentar hinterlassen oder beziehungsweise eine Bewertung. Ich glaube bei Spotify auch. Wir freuen uns hier immer sehr, 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 denn Good Work wächst nach wie vor sehr stark und da habt ihr einen ganz wichtigen Anteil dran. Also von daher, wir werden jetzt in Zukunft immer häufiger auch nicht nur zu hören, auch, sondern auch zu sehen sein. Manchmal ganze Folgen, manchmal ausschnittweise. Wenn ihr dazu Kommentare habt, bitte unter info@goodwork-salon.de. Wir sind immer neugierig hier von unserem gesamten Team, soll ich euch auch lieb grüßen, was ihr so wahrnehmt, wie euch Good Work gefällt und erzählt es gerne weiter. Und nächste Woche schaltet ihr wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.